Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute schauen wir auf die aktuelle Silly Season und besprechen schon die ersten Wechsel und Neuverpflichtungen der Teams für die Saison 2024-25. Ebenfalls gibt es wie gewohnt den Blick auf die neuesten Nachrichten aus der Welt des elektrischen Motorsports. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und ein herzlich Willkommen. Ja, wir melden uns so ein wenig aus dem Sommerloch, Sommerpause, Wechsel der Saison der Formel E, beziehungsweise ein wenig in die Ruhephase hinein. Und jemand, der sich trotzdem dennoch vollkommen damit beschäftigt, wie es in der Formel E und auch generell bei eFormel.de alle News dazu gibt, ist Tobi Wirtz. Hallo Tobi.
Hallöchen, grüß dich Luca.
Ja, wie hält man das so ein wenig in der Silly Season auf? Ich meine, wir besprechen das Ganze jetzt ein wenig in dieser Folge, was schon alles so passiert ist. Und wie hält man so ein bisschen den Überblick? Ich meine, manchmal passiert ja sehr wenig und manchmal passiert an einem Tag sehr viel.
Ja, genau so kann man sagen. Ich will jetzt nicht sagen, das ist absolutes Chaos, aber du kannst dich überhaupt nicht drauf verlassen. Es gibt Tage, da denkst du, oh, heute ruhig, und dann kommen zwei Nachrichten auf einmal, und andere Tage, da hast du dann wirklich überhaupt nichts. Ja, muss man tatsächlich sagen, auch bei uns auf eFormel.de im Moment so ein bisschen ein Sommerloch. Wir haben natürlich ein bisschen Content aus der vergangenen Saison noch mitgerettet in die Saisonpause, dass wir euch auch da hin und wieder noch Artikel bieten können. Aber wenn dann tatsächlich mal ein paar Tage gar keine Nachrichten kommen, ist es auch bei uns natürlich auf der Seite relativ mau. Aber wir haben die Hoffnung, so lang ist es ja gar nicht mehr bis zur neuen Saison, dass es jetzt dann doch weitergeht. Wir haben ja jetzt auch eine größere Pause gemacht mit dem E-Pod und daher auch heute einige Themen zu besprechen, Luca.
Genau, letzte Folge war ja der Saisonrückblick und diese Folge ist ja ganz im Gegenteil ein Rückblick. Das ist eher die Vorausschau auf die Silly Season. Und bevor wir das machen, blicken wir erstmal auf das, was passiert ist zwischen der letzten Folge und dieser Folge hier. Der Newsüberblick.
Fahrer steigt auf. Taylor Barnard wird Stammpilot bei McLaren und damit neuer Teamkollege von Sam Bird.
Fahrer steigt um. Nico Müller wechselt von Abt Cupra zu Andretti, wo er an der Seite von Jack Dennis fahren wird. Außerdem wird der Schweizer zum Porsche-Werksfahrer ernannt.
Fahrer kehrt zurück. Maximilian Günther kehrt nach 5 Jahren zum Penske-Rennstall zurück, wo er in der kommenden Saison Teamkollege von Jean-Éric Vergne werden wird.
Fahrer kehrt vielleicht zurück. Sascha Fenestras soll einem Medienbericht zufolge seinen Platz bei Nissan verlieren. Als heißester Kandidat für das Cockpit gilt sein ehemaliger Teamkollege Norman Nato.
Umzug offiziell. Die Formel E wird im Februar kommenden Jahres in Jeddah statt in Diriyah fahren. Das gab die Rennserie am Dienstagabend in einer Pressemitteilung bekannt.
Rückkehr möglich. Die Formel E arbeitet nach dem Aus des Hyderabad E-Prix an der Rückkehr nach Indien.
Und Debüt unwahrscheinlich. Der bereits als sicher geltende Chiang Mai E-Prix am 8. März 2025 wird nach Medienberichten wohl nun doch nicht durchgeführt.
Ja, und diese Meldung kommt ja wirklich gerade frisch rein. Max Günther wechselt zur kommenden Saison zu TS Penske. Er hat ja bekannt gegeben, schon vor längerer Zeit, dass man bei Maserati nicht mehr mit ihm in der kommenden Saison weitermacht. Und jetzt geht er damit wieder zurück zu TS Penske, wo man ja ursprünglich mit ihm ja auch gestartet ist.
Genau richtig, bei genau diesem Team, damals noch unter dem Namen Dragon Racing, war er zunächst Ersatzfahrer und wurde dann Stammfahrer. Anschließend führte ihn seine Formel-E-Karriere ja über BMW Andretti zu Nissan und dann zu Maserati. Bei Maserati feierte er ja in den vergangenen beiden Jahren 3 Rennsiege, war damit auch in der abgelaufenen Saison der einzige Sieger mit einem Stellantis-Antrieb. Dennoch muss man sagen, auch bei Maserati lief es eher durchschnittlich für Max Günther. Ja, er war zwar Einzelkämpfer im Team und holte 73 von 81 Punkten, die das Team insgesamt erzielt hat, aber im Meisterschaftskampf hat er damit quasi kaum eine Rolle gespielt. Bei DS Penske bekommt er jetzt einen sehr, sehr guten Teamkollegen, wie ich finde. Jean-Éric Vergne, zweimaliger Formel-E-Champion, äußerst konkurrenzfähig, ist die letzten Jahre immer vorne, zumindest in den Top 5 mitgefahren. Luca, daher die Frage, was denkst du? Schlägt Maximilian Günther Jean-Éric Vergne in der kommenden Saison? Weil ich vermute mal, als Nummer 2-Fahrer hat man ihn ja nicht zu Penske zurückgeholt, oder?
Nee, hoffe ich mal für ihn. Ich meine, Jorik Vern, die letzte Saison galt ja für ihn ja so ein bisschen als Mr. Konstant. Hätte er vielleicht mal ein oder zwei Rennen gewonnen, wäre er auch ein sicherlich großer Kandidat um die Meisterschaft gewesen. Aber Max Günther, gut, die letzten Jahre, du hast schon angerissen, bei Maserati wirklich eigentlich das Team im Alleingang irgendwie mit Punkten versorgt. Bei DS Penske eine komplett andere Funktion damit. Und ich glaube, das wird ihm eher gut tun, dass er jetzt mal einen wirklich konkurrenzfähigen Teamkollegen hat, wo er sich auch ein bisschen aufreiben kann. Im positiven Sinne natürlich. Und deshalb, ja, die Frage, ob er ihn schlagen kann. In gewissen Rennen sicherlich auf jeden Fall. Aber punktemäßig bin ich mal gespannt, weil Jorik Vern ja immer noch ein Fuchs ist in der Formel E, wie man es gerne sagt. Deswegen wird anspruchsvoll, aber man kann ihm da ja nur Gutes wünschen, weil möglicherweise bessere Antriebseinheit auch bei DS, dass man da auch vom Team her ein bisschen mehr nach vorne gehen kann, auch mit ihm dann als Fahrer. Im Vergleich zu Max Günther hat sich diese Meldung eher angedeutet, muss man ja ganz klar sagen. Haben wir auch schon öfters im E-Pod drüber geredet. Nico Müller hat ja nach seinem Weggang bei Abt Cupra jetzt eine neue Heimat gefunden. Und zwar bei Andretti ist er in dem Sinne jetzt keine ganz große Überraschung, wird damit also ein neuer Teamkollege von Ex-Weltmeister Jake Dennis.
Angedeutet hat sich das, genau wie auch die zweite News in Bezug auf Nico Müller. Er ist offizieller Porsche-Werksfahrer geworden. Und das ist interessant vor dem Hintergrund, dass er zum Porsche-Kundenteam wechselt. Zum einen könnte das bedeuten, dass Müller neben der Formel E auch weiterhin WEC fahren wird. Und zwar da in einem Porsche 963. Möglicherweise beim Werksteam, möglicherweise aber auch beim Kundenteam Proton. Zum anderen ist das in meinen Augen ein klarer Fingerzeig darauf, dass er der Wunschkandidat des Porsche-Werksteams ist, wenn dort nach der kommenden Saison ein Cockpit frei wird. Gerüchte über eine mögliche vorzeitige Ablösung von Antonio Felix da Costa hat es ja schon während der vergangenen Saison gegeben. Aber der Portugiese, muss man sagen, der legte ja eine richtig, richtig starke zweite Saisonhälfte hin. Er hat mehr Rennen in der abgelaufenen Saison gewonnen als jeder andere Formel-E-Fahrer und damit seinen Platz quasi gerettet. Nico Müller, der hingegen hat zwar schon starke Leistungen gezeigt, ist bislang in der Formel E aber noch nicht wirklich erfolgreich gewesen, wenn man mal auf die blanken Zahlen guckt, denn lediglich einmal hat er auf dem Podium gestanden in Valencia 2021. Das war das Rennen, wo die Hälfte der Piloten in der letzten Runde ohne Energie ausgerollt sind. Luca, die Frage, er hat jetzt einen richtig, richtig starken Teamkollegen mit Jake Dennis. Meinst du, er kann sich bei Andretti gegen den Briten behaupten?
Schwierig. Ich meine, die Situation bei Andretti eigentlich die letzten Jahre, gerade mit dem WM-Titel natürlich mit Jake Dennis, aber ähnlich gewesen eigentlich, muss man sagen, zu Maserati. Immer quasi den Topfahrer gehabt, in dem Fall Jake Dennis und die Nummer zwei, André Lotterer und Norman Nato waren in dem Sinne eigentlich nur die Aushilfe. Ist jetzt, muss man ganz klar sagen, jetzt bei Andretti auch der Wechsel gefunden, jetzt auch einen zweiten Topfahrer dazu zu holen, wird auch für das gesamte Team damit komplett eine neue Ausrichtung, muss man ganz klar sagen. Aber fahrerisch, dass er es kann, Nico Müller, hat man ja gesehen in einem unterlegenen Auto bei Abt Cupra, dass er da auch gut in die Punkte fahren kann. Misano da einen Fingerzeig dafür auf jeden Fall. Finde ich schwer zu sagen, aber wenn Jake Dennis so fährt wie in London, ja. Wenn er aber fährt wie in seiner WM-Saison im Jahr zuvor, wird es schwierig. Und da wird es aber auch für jeden im Feld schwierig. Deshalb muss man einfach überrascht sein, wie Nico Müller das Ganze dann auch macht. Aber ich finde, Hauptfokus muss eigentlich sein, sich erstmal gut ins Team einzufinden. Und wenn er in der Weltmeisterschaft in den Top 5 landet, und das dürfte sicherlich auch sein Anspruch sein, wäre es, wenn man da sagt, nach der ersten Saison bei Andretti, wäre es schon eine sehr, sehr starke Leistung. Oder wie siehst du das?
Sehe ich genauso. Auf der anderen Seite, wenn Nico Müller tatsächlich zum Porsche-Werksteam wechseln will nach der kommenden Saison, dann muss er sich gegen Jake Dennis aber auch gut verkaufen. Wenn er da ähnlich auf die Mütze bekommt wie die beiden Vorgänger im zweiten Andretti-Cockpit, dann weiß ich nicht, ob es tatsächlich am Ende dann noch zum Cockpit beim Porsche-Werksteam reichen wird.
Das muss ich sagen, haben wir auch schon im Rückblick drüber gesprochen. Taylor Barnard, ja ein wenig der Newcomer-Star, ein Mann, den man vorher sicherlich auch nicht so im Blick hatte, gerade auch in Bezug zur Formel E, der jetzt dann auch nächste Saison fest verpflichtet worden ist, das Ganze von McLaren und damit Nachfolger von Jake Hughes wird. Barnard ja in der abgelaufenen Saison als Ersatzfahrer des Teams aufgetreten, fuhr bereits in Monaco und Berlin als Ersatz für Sam Bird, der sich ja die Hand gebrochen hatte beim freien Training in Monaco. Ja, was halten wir von der Verpflichtung? Du hast ja im Rückblick so ein wenig gesagt, dir würde es persönlich ein bisschen überraschen, wenn er in die Formel E kommt. Jetzt ist er da. Also von daher, wie stehst du jetzt dazu? Also bist du überrascht oder freust du dich einfach, dass er dann in dem Sinne jetzt in der nächsten Saison eine volle Saison in der Formel E fahren wird für McLaren?
Ich finde, das schließt sich nicht aus. Ich freue mich und bin gleichzeitig ein bisschen überrascht. Taylor Barnard ist ja seine erste Formel 2 Saison gefahren, ist McLaren Nachwuchsfahrer und muss man ja ganz klar mal sagen, als Formel 2 Fahrer in seiner ersten Saison hat man höchstwahrscheinlich nicht die Formel E als Karriereziel auf dem Radar, gerade wenn man Nachwuchskader eines erfolgreichen Formel 1 Teams ist. Aber muss man natürlich auch mal ganz klar sagen, in Richtung Formel 1 sind die Cockpits sehr, sehr überschaubar und vor allen Dingen bei McLaren wohl auch mittelfristig zu mit Lando Norris und Oscar Piastri, die ja auch beide relativ jung sind, sage ich mal. Von daher, ja, ist die Formel E mit Sicherheit die zweitbeste Option und dafür hat Barnard tatsächlich den Schritt gemacht und seine Formel 2 Saison vorzeitig beendet. Ganz kurzer Exkurs: in Monza im vergangenen Rennwochenende war bereits das erste Rennwochenende, wo Barnard nicht mehr dabei war. Dafür fuhr ein gewisser Niels Kohlen bei AIX Racing. Das ist ein 23-jähriger Niederländer, der seit 2 Jahren im Formelsport aktiv ist. Spanische Formel 4, italienische Formel 4, Formula Regional Middle East, Formula Regional Europa und Eurocup 3 ist er gefahren. Hat in allen Rennserien zusammen genau 0 Punkte erzielt. Und in Monza hat er sich genauso verkauft. Er war 2 Sekunden langsamer als die Poles, hat mit Abstand letzter in allen Sessions im Qualifying und auch in den Rennen. Aber er ist halt der Sohn von Kees Kohlen, einem der Gründer und langjährigen CEO von Booking.com. Ob das irgendwie eine Rolle spielt, aber ja, was kann man sagen? Wenn man diese Story liest oder hört, dann weiß man in meinen Augen, was im Motorsport derzeit falsch läuft. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Taylor Barnard ganz anders. Der hat mit dem gleichen Auto, das in Monza mit Abstand letzter wurde, immerhin schon in Monaco das Sprintrennen gewonnen. Von daher, richtig guter Junge, hat sich ja auch in Monaco und in Berlin bei der Formel E richtig gut verkauft, obwohl er nur Ersatzfahrer war, da eingesprungen ist für Sam Bird. Aber wie gesagt, richtig gute Leistung gezeigt und sich in meinen Augen seinen Platz in der Formel E auch absolut verdient. Luca, wenn man aber mal auf die vergangene Saison blickt, hat Sam Bird in Sao Paulo gewonnen, Jake Hughes stand in Misano auf dem Podium. Können wir von Taylor Barnard in seiner ersten vollen Saison ebenfalls solche Ergebnisse erwarten? Immerhin war sein Start in die Formel E ja, wie ich eben schon angesprochen habe, ziemlich gut, oder nicht?
Ja, ich finde es schwierig, was von einem 20-Jährigen zu erwarten. Das soll jetzt komplett nicht falsch wirken, aber eigentlich muss man gucken, dass man ihn in dieser Rennserie gut etabliert, dass er es fahrerisch kann, hat er ja schon in den ersten Formel-E-Wochenenden, Monaco war jetzt in dem Sinne nicht voll in Sachen den Sessions, aber das, was er zumindest an relativ wenig Vorbereitungszeit, dann auch auf der Strecke zumindest, was wir da gesehen haben, hat er echt viel gemacht. Wenn er das über eine volle Saison ähnlich mitbringen kann, dass die Ergebnisse zumindest sich daran orientieren, wie Sam Bird, ein etablierter Fahrer, muss man ganz klar sagen, in der Formel E sich daran orientieren, heißt, wenn sie mal in gewisser Weise besser oder an ihn dran sind, finde ich, ist das vollkommen okay. Klar, jemand, der, du hast es schon angerissen, in der Formel 2 Meisterschaft schon sehr gut unterwegs war, ist das Thema Formel E, hast du auch schon gesagt, nicht unbedingt der Weg in die Formel 1. Ich frage, ob es natürlich auch will, aber eigentlich müsste das schon so sein, normalerweise. Aber ich bin mal gespannt. Ich freue mich extrem, muss ich ehrlich sein, auf Taylor Barnard und hoffe auch eigentlich, dass er zumindest auf Podium fährt und da Jack Hughes quasi dem gleich tut. Also fahrerisch, wie gesagt, hat er es voll drauf und freue mich dann auch tatsächlich, ihn dann über eine gesamte Saison bei McLaren neben Sam Bird zu sehen. Und mit dem Teleskop blicken wir einmal nach Asien und da gibt es nur Interessantes, was das Thema Rennkalender der Formel E betrifft.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Durch das Teleskop fällt mein Blick heute auf Thailand, wo politische Veränderungen sich auf den Rennkalender der Formel E auswirken könnten. Der thailändische Premierminister Srettha Thavisin hatte sich nach einem Treffen mit Formel E-CEO Jeff Dodds im Frühjahr in Paris zuversichtlich geäußert, dass die Formel E erstmals im südostasiatischen Land fahren könne. Im Mai und Juni haben dann eine Delegation der Rennserie die geplante Rennlocation in Chiang Mai besucht und einen Streckenentwurf rund um einen Stadionkomplex im Nordwesten der Stadt vorgelegt, berichtet nun The Race. Die Formel E hat in ihrem Rennkalender der Saison 2024-25 am 8. März, übrigens meinem Geburtstag, ein Rennen vorgesehen, allerdings noch keinen Austragungsort bekannt gegeben. Die Bekanntgabe, dass an diesem Tag in Chiang Mai gefahren werden soll, soll nahezu druckreif gewesen sein, als Tawazin Mitte August nach rund einem Jahr seines Amtes enthoben wurde, weil er einen Vorbestraften zum Minister ernannt hatte. Eines der Vorzeigeprojekte des Ministerpräsidenten war ein Festival für Nachhaltigkeit und saubere Luft, das im März kommenden Jahres stattfinden und auch das Formel-E-Rennen beinhalten sollte. Ein Ersatz innerhalb der nächsten 6 Monate zu finden, soll dabei sehr unwahrscheinlich sein. Deutlich wahrscheinlicher sei es, ein weiteres Rennen zum Doubleheader aufzuwerten. Dies könnte entweder in Sao Paulo, Mexiko, Miami oder Jakarta passieren. Am wahrscheinlichsten erscheint das aufgrund der Vorlaufzeit für das Rennen aber in der indonesischen Hauptstadt. Luca, schon wieder eine Stadt, wo sich dann doch kein Rennen realisieren lässt. Das ist in den letzten Jahren so ein bisschen die Krux der Formel E, oder? Das haben wir ja nicht zum ersten Mal erlebt.
Nee, ich würde sagen, das gehört fast schon zur Tradition. Also wenn man sich mal überlegt, was da alles für Rennen mal geplant waren oder zumindest mal in Planung standen oder wo man Interesse gezeigt hat, gut, das wäre jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wenn das schon fast spruchreif und druckreif und alles eigentlich schon unter trockenen Tüchern war und das jetzt leider in dem Sinne so abgeblasen werden muss, ist das schon echt bitter und zeigt eigentlich so wirklich das Problem der Formel E auf, dass man halt tendenziell gerne in Städten fahren möchte. Ganz klar, aber die Politik in gewissen Ländern natürlich auch nochmal spezieller sich gestaltet, aber dass das jetzt so passiert und gehört zur Formel E in den Kuriositäten natürlich auch dazu, also das siehst du wahrscheinlich genauso, oder nicht?
Ja, immerhin hat man nicht den Fehler gemacht, das Rennen schon offiziell bekannt zu geben, bevor man das jetzt absagt. Ich glaube, das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon anders. Vancouver möchte ich da mal als letztes Beispiel nennen, wo wir genau den gleichen Fall schon hatten. Wir hatten den Fall aber auch ein paar Jahre vorher zum Beispiel in Brüssel. Das Theater um Montreal ist uns bestimmt allen noch im Kopf geblieben, damals noch aus der Gen 1-Ära, wo ein mehrjähriger Vertrag vorlag und das Rennen dann nach der ersten Durchführung dann doch abgesagt wurde, nachdem es einen Wechsel auf den Bürgermeisterposten gab. Ja, ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite, ich bin nicht traurig darüber, an meinem Geburtstag nicht arbeiten zu müssen, muss ich aber auch mal zugeben.
Wäre ja quasi ein Geschenk gewesen von der Formel E an dich, aber das haben sie vielleicht in dem Sinne dann auch berücksichtigt, dass du dann eigentlich am Tickern oder am Schreiben oder am News-Sammeln bist. Deswegen freut mich auch für dich, dass es nicht so passiert.
Meinst du, der Grund ist nicht die politische Veränderung in Thailand, sondern die Tatsache, dass denen aufgefallen ist, dass ich Geburtstag habe?
Genau, ja.
Ich bin mir da ja nicht so sicher, wenn ich ganz ehrlich bin.
Dann haben wir noch am Ende dieser Folge einen Verweis wie immer auf Social Media beziehungsweise auf eformel.de. Alles, was passiert in der Silly Season und darüber hinaus, gibt's wie immer dort zu lesen und den Verweis natürlich auf Social Media. Dort alle Kanäle mal abchecken und am besten folgen, genauso wie ihr das mit diesem Podcast machen könnt. Wenn es euch gefällt, gerne mit 5 Sternen auf allen Podcast-Plattformen. Und euch ist sicherlich auch aufgefallen, Grid Dummies Quiz gibt's leider nicht. Aber das dann wieder beim nächsten Mal, hoffentlich. Da habe ich mich leider ein bisschen vertan, aber das seht ihr mir hoffentlich nach.
Ja, passiert, Luca. Aber in 2 Wochen, wenn die nächste Episode kommt, können wir das ja nachholen.
Genau, dann können wir unser Wissen wieder unter Beweis stellen oder ich versuche mich nicht zu blamieren. Gut, Tobi, dann bedanke ich mich für deine Zeit.
Gerne.
Und ich bedanke mich fürs Zuhören bei euch und ich hoffe, ihr hört dann wieder rein in 2 Wochen hier im E-Pod von eformel.de. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao.
Ciao.